Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Venezuela geht es schlecht. Wirtschaftlich liegt das einst reiche Land am Boden, nicht zuletzt wegen des Machtkampfs zwischen Präsident Maduro, der unter anderem von Russland, China und der Türkei gestützt wird, und dem selbsternannten Präsidenten Juan Guaido, den Donald Trump und die Mehrheit der EU-Länder unterstützen. Auf die Krise hat die Deutsche Welle mit täglichen Fernsehsondersendungen in ihrem spanischen Programm reagiert, die aber bis vor wenigen Stunden fast einen Tag lang von der Rundfunkbehörde Conatel vom Kabelnetz genommen worden war, woraufhin sich das Auswärtige Amt eingeschaltet hat. Und jetzt ist alles wieder zu empfangen. Ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten und Lateinamerika-Experten Burkhard Birke verbunden. Herr Birke, war diese 20-stündige Sendepause eine Zensurmaßnahme? Was denken Sie?
Unbedingt, weil das ist durchaus an der Tagesordnung in Venezuela, dass man die Plattformen gewisser Internetanbieter oder soziale Netzwerke, die eben unerwünschte Kanäle aufschalten, kurz mal von der Leitung nimmt. Das ist durchaus gang und gäbe in Venezuela. Und zwar ist das dieses Jahr schon sehr, sehr häufig passiert. Und zwar immer dann, wenn besondere Ereignisse stattfinden. Und Juan Guaido, der Oppositionsführer und selbsternannte Präsident, ist ja sehr, sehr aktiv, auch gerade in diesen Tagen. Und dann wird man immer wieder versuchen, die Menschen eben von den Informationen abzuschneiden. Und als Guaido nach dem gescheiterten Versuch, Hilfe reinzubringen ins Land und nach seiner Südamerika-Tour wieder ins Land reingekommen sind, da war es besonders krass. Da waren alle großen Netzwerke wie Twitter, wie YouTube, waren alle abgeschaltet, weil natürlich dieser Juan Guaido vor allen Dingen über diese Medien und über die sozialen Netzwerke kommuniziert.
Das sind aber doch ziemlich beispiellose Maßnahmen, oder? Unerhört eigentlich.
Und eigentlich widersprechen sie auch der venezolanischen Verfassung, die eine gewisse Pressefreiheit garantiert. Allerdings ist das eine Entwicklung, die wir nicht erst seit Präsident Maduro sehen, sondern die schon unter seinem Amtsvorgänger Hugo Chavez angefangen hat. Systematisch sind dort die Zeitungen reduziert worden. Das heißt zum Beispiel, jetzt haben wir nur noch 30 Zeitungen in 21 Staaten. Das waren früher mal über 100. Und allein im Zeitraum zwischen 2013 und 2018 sind praktisch 60 Zeitungen verschwunden. Einige sicher auch mangels Papier. Die andere Taktik der Regierung ist, entweder über die Autorisierungsbehörde Conatel, die Sie eben angesprochen haben, einfach keine Lizenzen mehr zu geben, gewisse Radio- und Fernsehsender einfach vom Netz zu nehmen, die Lizenz nicht zu verlängern, oder die viel subtilere Art und Weise einzugreifen in die Pressefreiheit ist, dass man über Strohmänner der Regierung eben die entsprechenden Zeitungen und Radiostationen oder Fernsehstationen aufkauft. Und das ist in den letzten Jahren systematisch unter Hugo Chavez und Nicolas Maduro passiert, um eben hier unerwünschte Meinungen, Kommentare und eine regierungsunfreundliche Berichterstattung zu verhindern.
Spielt denn die Deutsche Welle in dieser Presse- und Rundfunklandschaft, wie Sie sie gerade so ein bisschen skizziert haben, eine wichtige Rolle für die Venezuelaner?
Ich würde sagen, ja, zumal eben auch Deutschland in dem venezolanischen Konflikt seit einigen Monaten eine prominentere Rolle spielt. Erinnern wir uns, dass auch der Botschafter Daniel Kriener ja zur Persona non grata erklärt wurde und daraufhin zu Konsultationen nach Berlin zurückbeordert wurde, weil er sich hinter Juan Guaido gestellt hat, als der ins Land einreisen wollte, ihn vom Flughafen abgeholt hatte, gemeinsam mit anderen Diplomaten. Aber auch seitdem Deutschland eben Juan Guaido als Präsidenten anerkannt hat, ist natürlich hier auch Deutschland verstärkt in der Ziellinie der Regierung Maduro. Das heißt, Maduro hat schon ein Auge drauf, was machen deutsche Medien in dem Land, weil natürlich die Deutsche Welle dort auch in Venezuela und in anderen Nachbarstaaten von sehr, sehr vielen Menschen empfangen werden kann. Es gibt zum Beispiel einen Tweet, in dem sich Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, für rasche Neuwahlen in Venezuela ausgesprochen hat, wurde zum Beispiel 112.000 Mal abgerufen. Und insgesamt hat die Deutsche Welle den eigenen Angaben zufolge etwa 17 Millionen regelmäßige Zuschauer in Lateinamerika. Und das ist substanziell. Und mit dem Sonderprogramm 15 Minuten täglich zur Lage in Venezuela versucht man natürlich, dort das Publikum zu erreichen und objektiv zu informieren.
Und denken Sie, dass tatsächlich jetzt das Auswärtige Amt mit seiner Kritik da erreicht hat, dass die Deutsche Welle wieder zu empfangen war? Ist da der Einfluss der Bundesregierung doch so stark?
Man soll ihn nicht überschätzen, man sollte ihn aber auch nicht unterschätzen. Wenn man das jetzt einfach so sang- und klanglos hätte hinnehmen wollen, dann wäre natürlich sicher die Deutsche Welle länger vom Netz geblieben. Man muss da Einspruch erheben, denn nach außen hin, und das ist ja das Perfide, reklamiert ja das Regime Maduro immer für sich noch ein demokratischer und in Anführungsstrichen freier Staat zu sein und hält ja auch formal auf dem Papier die Verfassung hoch und da ist ja auch die Meinungsfreiheit verankert. Aber wie die Realität aussieht, das zeigen ja auch die zahlreichen Übergriffe auf Journalisten. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind mehr Journalisten willkürlich festgenommen worden als im ganzen letzten Jahr. Das ist natürlich im Zusammenhang zu sehen mit dem Machtkampf zwischen Juan Guaidó und Nicolás Maduro. Dennoch muss man eines sagen, in Kolumbien, im Nachbarland, werden Journalisten umgebracht. Das ist bis jetzt in diesem Jahr in Venezuela noch nicht passiert, aber Journalisten werden immer wieder auch von den sogenannten Colectivos, das sind bewaffnete Motorradgangs, bedroht. Ihnen wird das Equipment abgenommen, die Ausrüstung und sie werden auch zum Teil zusammengeschlagen. Das ist etwa einem polnischen Kollegen auch in diesem Jahr schon passiert, sodass das journalistische Arbeiten und die Beschaffung von möglichst objektiven Informationen für die Kollegen in Venezuela immer, immer schwieriger wird. Aber dennoch, sie sind sehr tapfer und ich habe vielen Respekt gewonnen, als ich da vor Ort war, vor meinen Kollegen. Denn die riskieren oft wirklich ihre Gesundheit und ihr Leben dafür, dass sie eben versuchen, die Bevölkerung über alles, was im Lande vorgeht, zu informieren und nicht nur über das, was die Regierung will. Noch eine Besonderheit übrigens in Venezuela, es gibt eine Möglichkeit, dass der Präsident anordnet, dass alle Medien aufgeschaltet werden, wenn er etwas zum Besten zu geben hat. Ich sage das mal jetzt ein bisschen ironisch. Das heißt, die Medien sind per Gesetz verpflichtet, wenn Präsident Nicolás Maduro eine Erklärung abgeben will an die Nation, und das ist sehr häufig, und Hugo Chávez, sein Vorgänger, hat das noch häufiger auch beansprucht, dann werden alle Medien zu einer ganz bestimmten Uhrzeit zusammengeschaltet, sodass über sämtliche Radio- und Fernsehstationen dann Nicolás Maduro zu hören ist. Und auch das ist natürlich eine massive Manipulation der Pressefreiheit, denn man schreibt den Medien vor, wen sie um welche Uhrzeit dann auszustrahlen haben.
Das hat ja sicher was Beklemmendes. Sie haben das ja selbst erlebt, als Sie erst kürzlich da waren, oder? Das ist ja sicher eine extrem bedrohliche und unangenehme Atmosphäre dann in dem Land für Journalisten.
Absolut. Man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht auf den Radarschirm der Regierung gerät, dass die einen dann auf dem Radar sozusagen haben. Und das ganz perfide, ich habe es ja eben angesprochen, ist, dass man dann oft als Journalist nicht einmal von den Sicherheitskräften selbst akkreditiert wird, also angegriffen wird, sondern dass dann eben diese Schlägertrupps geschickt werden. Und da kann dann die Regierung natürlich immer sagen, das waren wir ja gar nicht. Das ist natürlich offensichtlich, dass die nicht einfach nur ins Blaue hinein agieren, sondern dass dahinter schon ganz konkrete Anordnungen von Offiziellen stehen. Das haben wir immer wieder auch in vertraulichen Gesprächen, Augenzeugen bestätigt, dass diese Kollektivos auf Anweisung von Regierungsvertretern handeln.
Burkhard Birke, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.